das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Thorsten Schröder.
Guten Abend und herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Einer der wichtigsten Seewege ist wohl wieder frei für Schiffe. Doch wie offen ist er wirklich? Die Straße von Hormus, die Meerenge am Ausgang des Persischen Golfs, darf jetzt offenbar wieder von Öltankern passiert werden. Das hat der Iran mitgeteilt, der die Route bislang blockiert hatte. Für ein Aufatmen allerdings und die Hoffnung, die Spritpreise an den Tankstellen würden schnell sinken, ist es viel zu früh. Zu fragil ist die Situation in der Region. Außerdem hat der Iran seine Entscheidung an Bedingungen wie ausgehandelte Waffenruhen gebunden. Und die USA sind nicht bereit, ihrerseits die Blockade iranischer Häfen auszusetzen. Moritz Bartschneider.
Das Regime in Teheran möchte Geschlossenheit und Stärke zeigen. Es organisiert eine Veranstaltung. Anhängerinnen des obersten Führers marschieren heute durch die Hauptstadt. Am Nachmittag überrascht Irans Außenminister Araghchi mit einem Post in sozialen Medien. Die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz ist für alle Handelsschiffe vollständig freigegeben bis zum Ende der Waffenruhe. Direkt nach der Ankündigung fällt der Rohölpreis um rund 10%. Der saudische Finanzminister sagt am Rande eines Treffens des Internationalen Währungsfonds dazu: Unsere Sorge ist, dass es schwierig ist, Versicherungsgesellschaften davon zu überzeugen, tatsächlich Schiffe zu versichern, solange es noch keine Einigung über die Einstellung der Feindseligkeiten gibt, sondern lediglich eine Waffenruhe, die in wenigen Tagen auslaufen wird. US-Präsident Trump äußert sich auf seiner eigenen Plattform. Er bestätigt die Öffnung der Straße von Hormuz, sagt aber auch, die US-Marine werde ihre Seeblockade gegen Iran fortsetzen, bis eine Abmachung für ein dauerhaftes Kriegsende gilt. Dazu könne es schon sehr bald kommen. US-Medien sagte am Telefon, Vertreter beider Kriegsparteien könnten sich schon am Wochenende treffen. Für das iranische Regime und seine Anhänger gilt die amerikanische Seeblockade als Knackpunkt. Ein Sprecher des Außenministeriums teilt mit, die Islamische Republik betrachte die Blockade als Verstoß gegen die Waffenruhe. Man werde darauf reagieren, wenn die USA dabei bleiben.
Katharina Willinger ist für unsere Iran-Berichterstattung zuständig und sie ist in Istanbul. Katharina, welche Konsequenzen hat die heutige Ankündigung in der Praxis?
Ich würde sagen, jetzt erstmal den Effekt, dass der Ölpreis zumindest kurzzeitig gesunken ist, aber in der Praxis gibt es eben noch ganz viele Unsicherheiten, ganz viele Unklarheiten. Heute hatte beispielsweise kurz nach der Ankündigung des iranischen Außenministeriums rund um diese Öffnung, da hatte die iranische Revolutionsgarde nachjustiert, hatte gesagt, es gibt nur eine Route, die genutzt werden kann und zwar nur unter unserer Kontrolle. Das ist natürlich die erste Einschränkung, die da kam und dann, wir haben es im Beitrag gehört, hat Trump ja hinterhergeschossen, dass diese Seeblockade der Amerikaner, die iranische Schiffe sozusagen blockiert, dass die weiter bestehen bleibt. Da folgte dann auch prompt wieder eine Gegendrohung des iranischen Regimes, dass man dann Gegenmaßnahmen ergreifen würde, wenn es dabei bleibt. Was könnten die sein? Könnte sein also, dass diese Straße, bevor sie überhaupt aufmacht, wieder geschlossen wird. Und diese ganzen Unsicherheiten, die führen natürlich dazu, dass die meisten Reedereien ihre Schiffe da jetzt erstmal nicht durch die Meerenge schicken dürften. Mhm.
Es sind viele Spekulationen, vieles ist unsicher. Trotzdem die Frage, sind wir mit dem heutigen Tag einem möglichen Frieden in der Region wieder ein kleines Stückchen näher gekommen?
Das ist eine schwierige Frage, Jessi, denn es gibt ja noch so viele Unklarheiten rund um die Frage, halten die Waffenruhen beispielsweise im Libanon zwischen Israel und der Hezbollah? Das ist ja noch instabil, fragil und das knüpft ja der Iran sozusagen an die Bedingungen, überhaupt weiter zu verhandeln um ein Ende des Kriegs. Und es gibt auch viele Fragen noch, die nicht geklärt sind, jetzt auch im Vorfeld wieder rund um das umstrittene Atomprogramm. Der Iran hat jetzt am Abend nochmal nachgelegt und gesagt, das Uranium, das hoch angereicherte, das sich im Land befindet, das würde der Iran auf keinen Fall rausgeben. Das ist ja eine Kernfrage. Und wenn man über das Thema Frieden spricht, dann muss man natürlich auch die Frage stellen, wo steht eigentlich die iranische Bevölkerung in dem Ganzen? Bei den Verhandlungen zwischen Trump und den Iranern, dem iranischen Regime, da tauchen sie gar nicht auf. Und man muss ja schon festhalten, das ist für diese Bevölkerung der zweite Krieg innerhalb von 12 Monaten. Dazwischen lagen blutig niedergeschlagene Proteste und am Ende steht für viele womöglich die Frage, ob es jetzt einfach so weitergeht unter dem gleichen Regime.
Vielen Dank, Katharina, für diese Einschätzung und weiter zu Kerstin Klein nach Washington. Kerstin, wie ist das zu interpretieren, dass Iran die Blockade in der Straße auflösen will, die USA hingegen nicht?
Na, zum einen ist das ein Zeichen dafür, wie weit beide Seiten tatsächlich auseinander liegen. Donald Trump, der hat heute unter anderem auch gepostet, dass der Iran zugesagt habe, dass die Straße von Hormuz nie wieder geschlossen würde. Das klingt aus dem Iran, wir haben es gehört, ganz anders. Also diese Harmonie, die da heute Morgen zunächst durchzukommen schien, die scheint doch nicht so groß zu sein. Und zum anderen ist es vor allen Dingen, glaube ich, der Versuch, den wirtschaftlichen Druck hochzuhalten. Die USA haben es ja mit Bombardement versucht über Wochen. Jetzt versuchen sie es eben, indem sie dem System den Geldhahn zudrehen, indem sie eben das iranische Öl blockieren, um eben den Iran zu Verhandlungen und möglicherweise im Idealfall dazu zu zwingen, zu den Bedingungen von den USA einen Frieden zu schließen. Aber Donald Trump, der bleibt hier weiter bei seinen Maximalforderungen. Also gerade zum Beispiel beim Beispiel Urananreicherung, daran ist es ja am Wochenende unter anderem gescheitert. In der ersten Verhandlungsrunde, der Iran hat auf 5 Jahre Verzicht angeboten, die USA-Verhandler hatten 20 Jahre gefordert und der Präsident sagte nachher, naja, eigentlich seien ihm auch 20 Jahre zu wenig. Er wolle, dass sie dafür immer drauf verzichten. Also da ist noch ganz viele Knackpunkte. Aber heute in all diesen Tweets, die er da hatte, hat er wirklich viel Zuversicht verbreitet und gesagt, wir haben da bald einen Deal.
Ja, diese zuversichtlichen Töne des US-Präsidenten, worauf könnten die hindeuten? Auf ein baldiges Ende des Konflikts?
Na, ich glaube schon, dass beide Seiten einen Deal wollen. Donald Trump, der sagt ja immer, Iran wolle einen Deal. Heute sagte er zusätzlich, die sind bereit, uns alles zu geben. Aber viele Analysten hier sagen, auch der US-Präsident selbst möchte einen Deal. Er hat kein Interesse an einem Forever War. Er möchte da nicht für immer gefangen sein in der Region. Aber er braucht eben einen gesichtswahrenden Ausweg. Und da gehört, glaube ich, ziemlich sicher dazu, dass die Straße von Hormuz für die Schifffahrt wieder frei ist. Also beide Seiten haben offenbar ein Interesse an Verhandlungen, müssen sich aber annähern und es verdichten sich hier die Hinweise, dass möglicherweise am Wochenende oder am Montag es eine zweite Verhandlungsrunde geben könnte. Das führt dann aber vermutlich nicht dazu, was Donald Trump andeutet, dass man dann schon in 1, 2 oder 3 Tagen einen Friedensdeal hat, sondern die New York Times zum Beispiel, die berichtet unter Berufung auf iranische Verhandler, dass es da bei diesem Treffen darum geht, einen Rahmenabkommen zu schließen, um dann in den 60 Tagen darauf möglicherweise zu einem Friedensdeal zu kommen.
Herzlichen Dank, Kerstin Klein in Washington. Tja, der Iran hat die Straße von Hormuz also offenbar erstmal wieder geöffnet, wenn auch mit Einschränkungen. Tja, und plötzlich haben sich die Rahmenbedingungen auch für das Treffen der Staats- und Regierungschefs heute in Paris verändert. Europa und viele andere Staaten sind seit Wochen empfindlich durch die Blockade getroffen. Auf Einladung Frankreichs und Großbritanniens wollte man sich auf eine Position einigen und beraten, wie man selbst zur Sicherung der Schifffahrt in der Meerenge beitragen könnte. Nun ist die auf einmal frei. Was haben die Beratungen in Paris dennoch gebracht? Sabine Boland.
Sie demonstrieren Einigkeit. Kanzler Merz war Präsident Macrons Einladung zur Videokonferenz persönlich gefolgt. Das französische Staatsoberhaupt und der britische Premier Starmer hatten sie zur Lage in der Straße von Hormuz initiiert. Mit dabei fast 50 Länder weltweit. Noch während der Beratungen die Meldung, der Handelsweg sei ab sofort von Iran freigegeben, vorerst.
Es ist eine gute Nachricht, die wir bekommen haben während der laufenden Gespräche heute. Aber dies muss in vollkommener Übereinstimmung auch mit dem internationalen Seerecht so ausgestaltet werden, dass es keinerlei Einschränkungen gibt.
Zum Beispiel keine Mautgebühren. Seit Wochen hängen Schiffe in der wichtigen Handelsstraße fest, auch 6 Frachter des Unternehmens Hapag-Lloyd. Eine Belastungsprobe für die 150 Seeleute. Trotz der verkündeten Öffnung der Meerenge seitens Iran will die Reederei vorerst abwarten.
Um gefahrlos durch die Straße von Hormuz fahren zu können, ist es essentiell, dass die Route minenfrei ist oder diese Gebiete umfahren werden können. Zweitens ist es natürlich unglaublich wichtig, dass man geschützt wird vor möglichen militärischen Attacken.
Einen internationalen Einsatz zur Sicherung der Handelsstraße, genau dafür wirbt der französische Präsident seit Beginn der Blockade. Voraussetzung: ein dauerhafter Waffenstillstand. Möglich wäre deutsche wie französische Beteiligung mit Minenräumbooten. Minen kosten zwischen 1.000 und 10.000 Euro, können aber Schäden in Millionen- und Milliardenhöhe anrichten. Sie sind also sehr gefährlich. Mit ähnlichen Einsätzen gibt es bereits Erfahrungen. Die Europäer haben ein gewisses Know-how bei der Begleitung von Schiffen in spannungsgeladenen Situationen, zum Beispiel im Roten Meer. In der Straße von Hormuz, wo wir es derzeit mit einem richtigen Krieg zu tun haben, ist es aber viel komplizierter. Die Kriegsparteien USA, Iran und Israel waren nicht eingeladen worden. Vielmehr ging es um einen Schulterschluss unabhängiger Staaten. Die Botschaft heute ist eine der Hoffnung, auch eine der Vorbereitung und eine Botschaft der Einheit. Wie genau ein Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus nach einem Ende des Krieges aussehen könnte, soll nächste Woche in London besprochen werden.
Die 10-tägige Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz gilt in mehrfacher Hinsicht als große Chance für den Welthandel, für weitere Bemühungen um Friedenslösungen, aber auch für die Menschen im Libanon. Nach wochenlangem Krieg zwischen der Hisbollah und israelischem Militär hoffen viele auf so etwas wie Alltag. Tausende haben sich auf den Weg zurück in ihre Heimatorte im Süden des Libanon gemacht, obwohl die vielleicht zerstört sind. Und trotz Warnungen der libanesischen Armee vor, wie es heißt, möglichen israelischen Aggressionen. Alexander Stenzel.
Es geht endlich wieder nach Hause. 6 Wochen waren sie in Schulen und anderen Notunterkünften zusammengepfercht. 1,2 Millionen Libanesen, ein Fünftel der Bevölkerung auf der Flucht vor israelischen Angriffen. Ali Badra El-Din ist erleichtert über die Waffenruhe. Er und seine Familie haben, wenn sie nach Hause kommen, aber noch einiges zu tun. Unser Haus wurde getroffen, aber wir sind unversehrt. Wir kehren mit hoch erhobenem Haupt zurück. Ganz gleich, wo wir uns aufhalten, selbst auf der Straße, halten wir den Kopf hoch. Die Autobahn Richtung Süden ist schon am frühen Morgen brechend voll. Wenige Stunden nach Beginn der Waffenruhe. Es ist nicht der erste Krieg der Hisbollah mit Israel, der das Land an einen humanitären und ökonomischen Abgrund geführt hat. Deswegen hoffen viele, dass sich dieses Mal die Diplomatie durchsetzt. So Gott will, werden wir mit den Verhandlungen bekommen, was wir wollen und bleiben in unserem Land. So Gott will, hält die Waffenruhe und der Widerstand siegt. Mit Widerstand ist die Hisbollah gemeint, deren Flaggen hier weiter im Süden noch immer hochgehalten werden. Die mächtige Miliz hatte sich an die Seite Irans gestellt und Israel angegriffen. Das lehnten viele Libanesen und die Regierung in Beirut zwar ab, aber im Süden hat die Hisbollah noch viele Anhänger. Für sie ist die Hisbollah der Widerstand und Israel der Aggressor. Was den israelischen Feind betrifft, so haben wir kein Vertrauen in seine Glaubwürdigkeit. Er ist nicht nur ein Feind, er ist ein Verbrecher. Er beugt sich weder der internationalen Gemeinschaft, noch den Vereinten Nationen, noch den Menschenrechten. Der Weg in den Süden ist voller Hindernisse, denn das israelische Militär hat zahlreiche Brücken zerstört. Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon während der Waffenruhe werden sich äußerst schwierig gestalten. Denn das israelische Militär hat nicht vor, den Süden des Landes zu verlassen. Die israelische Armee hält alle Orte, die sie geräumt und eingenommen hat, besetzt und wird dies auch weiterhin tun. Der Bodenvorstoß und die Angriffe auf die Hisbollah im Libanon haben zwar viele Erfolge gebracht, sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Dazu kommt, der Waffenstillstand ist brüchig. Israel hat eine Pufferzone im Süden Libanons errichtet, um die Hisbollah auf Abstand zu halten. Ehemalige Bewohner dieser Zone dürfen so das israelische Militär nicht in ihre Dörfer zurückkehren.
Stella Männer ist für uns in Beirut. Stella, welche Eindrücke hast du heute im Land sammeln können?
Ja, zunächst einmal war da eine unglaubliche Freude über die Waffenruhe. Wir haben es auch gerade im Beitrag gesehen, die Autobahn in den Süden, die auch wir genommen haben, waren komplett verstopft, weil viele Menschen versucht haben, zurückzukehren. Sie hatten die Fenster runtergekurbelt, viele haben laut Musik gehört oder Flaggen geschwenkt. Dann im Süden hat sich diese Freude gemischt mit dem Schrecken des Krieges. Viele Menschen, die zurückgekehrt sind, mussten feststellen, dass ihre Häuser doch schlimmer beschädigt waren, als sie angenommen haben. Wir haben mit Leuten gesprochen, die direkt wieder umgekehrt sind. Und wir waren auch in einem Dorf, das noch kurz vor der Waffenruhe bombardiert geworden ist. Und dort haben die HelferInnen immer noch Leichen aus den Trümmern geborgen.
Mhm. Stella, welche innenpolitische Sprengkraft hat die aktuelle Entwicklung im Libanon?
Ja, eine sehr, sehr hohe, denn die Hisbollah hat mehrfach zu Beginn des Krieges und auch jetzt nochmal bekräftigt, dass sie ihre Waffen nicht freiwillig abgeben wird. Es gibt aber mehrere Kräfte hier im Libanon, die durchaus ein Ende der Hisbollah wollen. Das ist nicht nur die libanesische Regierung, das sind auch mehrere andere Milizen, zum Beispiel christliche Milizen. Und wenn die jetzt versuchen sollten, die Hisbollah mit Gewalt zu entwaffnen, dann sind wir natürlich schnell in einer Situation, wo Libanesen gegen Libanesen kämpfen. Das erinnert viele Leute dann an einen Bürgerkrieg, und bürgerkriegsähnliche Zustände möchte man hier unbedingt vermeiden.
Dankeschön, Stella Männer in Beirut. Danke. Und nach Deutschland. Obwohl digitale Gewalt ja auch ein rasant wachsendes globales Problem ist. Doch Gesetze zum Schutz dagegen sind nun mal auch eine nationale Angelegenheit. Die Bundesjustizministerin hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Menschen im Internet besser vor Übergriffen wie Cybermobbing, sexualisierter Gewalt oder Identitätsmissbrauch mit Fake-Profilen schützen soll. Millionen werden laut Bundesregierung allein hierzulande zu Opfern von Übergriffen im Netz. Die Ministerin sagt, unser Recht hinke der digitalen Realität hinterher. Inwieweit ein neues Gesetz da wirklich helfen könnte? Torben Lehning und Marc Steinhäuser.
Theresia Krone weiß, was digitale Gewalt anrichten kann. Die angehende Juristin ist selbst Opfer von digitaler Gewalt geworden. Von ihr kursierten gefälschte pornografische Aufnahmen, sogenannte Deepfakes. Viele Anzeigen hat sie gestellt, doch nur in einem Fall gab es eine gerichtliche Verurteilung.
Ich finde, das kann eigentlich nicht sein, dass so viele Fälle immer wieder fallen gelassen werden. Täter können nicht ermittelt werden. Die Plattformen kooperieren teilweise nicht vernünftig, sodass es nicht möglich ist, Täter zu ermitteln. Und selbst wenn die Identität der Täter geklärt ist, lassen die Staatsanwaltschaften regelmäßig diese Fälle fallen, weil sie überarbeitet sind, weil es keine Priorität ist.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will daran etwas ändern. Die SPD-Politikerin möchte eine zentrale Vorschrift schaffen, die digitale Gewalt mit bis zu 2 Jahren Gefängnis bestrafen soll. Unter anderem sieht der Referentenentwurf des Justizministeriums vor, das Erstellen und Verbreiten von pornografischen Deepfakes unter Strafe zu stellen. Außerdem soll es für Betroffene einen Anspruch auf Auskunft über die Urheber der Deepfakes geben. Weiter sollen Opfer beantragen können, dass Gerichte Accounts von Tätern zeitweise sperren.
Es soll also einfacher werden, selbst gegen die Verletzung der eigenen Rechte vorzugehen. Nicht die Betroffenen sollen schweigen, sondern die Täter.
Die Grünen kündigen eine konstruktive Mitarbeit am Gesetzentwurf an und erklären, er gehe noch nicht weit genug.
Wir wollen, dass jede Form von sexualisiertem Deepfake auch wirklich von dem Gesetz ergriffen wird. Auch beispielsweise sexualisierte Darstellungen im Bikini. Auch das kann die Interessen der Frauen betreffen.
Dem Deutschen Anwaltsverein ist Hubigs Entwurf zu vage.
Es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit, ob man bereits die Herstellung von Deepfakes unter Strafe stellt. Und zum anderen arbeitet der Gesetzesentwurf mit unbestimmten Rechtsbegriffen, mit der die Praxis vielleicht dann wenig anfangen kann.
In einem nächsten Schritt soll der Gesetzentwurf Verbänden und Ländern vorgelegt werden. Danach könnte er zunächst im Bundeskabinett, dann in Bundestag und Bundesrat beschlossen werden und so zu geltendem Recht werden.
Es gibt rechtliche Lücken in diesem Bereich, gerade beim Herstellen von pornografischen Deepfakes. Neue Strafrechtsparagraphen sind aber kein Allheilmittel. Die haben noch nie allein ein neues großes gesellschaftliches Problem gelöst.
Auch Theresia Krone wünscht sich mehr als nur ein neues Gesetz. Sie sagt, es brauche eine größere gesellschaftliche Debatte über digitale Gewalt.
Gehen wir jetzt aber erstmal aufs Feld und zu dem Gemüse, das in Deutschland die größte Anbaufläche einnimmt, dem Spargel. So gerade sich die Reihen durch die Landschaft ziehen, so krumm machen sich diejenigen, die die weißen Stangen in den Hügeln stechen. Da scheint es vielen gerecht, wenn der Mindestlohn der meist ausländischen Erntehelfer in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Und da würden sicherlich wenige Spargelbauer erst einmal grundsätzlich widersprechen. Doch die Landwirte haben gerade viele Nervereien. Wegen der Kriege in der Welt wird der Sprit immer teurer, Dünger auch. Und der eigentlich gerechte Mindestlohn für die Arbeiter ist ja auch ein Vorteil für die Konkurrenz, vor allem aus dem Süden Europas. Marc Feuser.
Spargel ist ihre Leidenschaft und ihre Haupteinnahmequelle. Mehr als die Hälfte ihres Umsatzes macht Bäuerin Sarah Schreiber im rheinland-pfälzischen Gerolzheim mit Spargel. Aber ihr Gewinn, der wird jedes Jahr weniger, auch weil der Mindestlohn jedes Jahr steigt.
Wenn wir irgendwann bei 20 Euro Mindestlohn sind, ja, dann müsste ich ja mein Kilo Spargel für 50 Euro verkaufen. Und wer kann sich dann das noch leisten?
Spargel ist Handarbeit. Vom Feld geht es für das königliche Gemüse weiter zum Waschen, Schneiden, Sortieren. Zwar mit maschineller Unterstützung, aber viel auch hier von Hand.
Also wir haben es mal gezählt, es sind ungefähr 20 bis 30 Hände, die die Stange berühren, bis sie dann letztlich auf dem Teller liegen und gegessen werden können.
20 bis 30 Personen, die alle Mindestlohn kriegen. Im Moment liegt der bei 13,90 Euro. Knapp die Hälfte der Betriebskosten geht für Personal drauf. Im europäischen Vergleich ist der deutsche Mindestlohn eher hoch. Was hier von Saisonarbeitern aus dem Boden gebuddelt wird, verkauft Sarah Schreiber im Hofladen für 16 bis 22 Euro das Kilo. Ausländischer Spargel im Supermarkt ist deutlich billiger.
Wenn wir hier gerade in Deutschland Saison haben und es hier deutsche Kartoffeln gibt, deutsche Spargel, deutsche Erdbeeren, dann brauchen wir keine aus dem Ausland, weil dann sollten wir einfach mal das essen, was hier bei uns wächst und gedeiht.
Warum nicht Importzölle erheben, schlägt sie vor. Die Spargelanbauflächen schrumpfen in Deutschland auf zuletzt rund 19.200 Hektar. Zahlen, die auch der Bauernverband kennt. Johannes Zehfuß sitzt für die CDU im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Seine Partei hat die Mindestlohnerhöhung im Bundestag mitbeschlossen. Als Bauernverbandsvize fordert er, Saisonkräften nur 80% des Mindestlohns zu zahlen. Denn zu hohe Löhne könnten aus Sicht des Bauernverbands zu weniger Arbeitsplätzen führen.
Wenn wir entsprechende Produktion in Deutschland haben wollen, und dann müssen wir ein Lohnniveau finden, das diese Produktion auch möglich macht. Und so wie das jetzt momentan aussieht, mit den Auswirkungen, die sich ja auf breiter Fläche zeigen, funktioniert das so nicht.
Komplett gegen den Mindestlohn ist auch der Bauernverband nicht. Aber ohne Entlastungen drohten Höfe sterben und noch mehr Importe. Den Mindestlohn anzufassen, sieht die Industriegewerkschaft Bauen Agrarumwelt kritisch.
Es darf keine Ausnahmen beim Mindestlohn geben. Das ist diskriminierend, das ist verfassungswidrig. Und deswegen halten wir auch nichts davon, jetzt irgendwelche neuen Wege zu suchen, wie man beim Mindestlohn das Ganze noch unterlaufen kann.
Auch die Bundesregierung schließt Abweichungen vom Mindestlohn bisher aus. Spargelbäuerin Schreiber ist bereit, ihn zu zahlen. Aber Erleichterungen brauche sie auch. Denn wenn heimische Höfe verschwinden, wird regionales Obst und Gemüse seltener und teurer.
Weiter geht's hier erstmal mit Nachrichten vom Tage im Überblick. Die hat jetzt Thorsten.
Wer ein neues E-Auto kauft, kann künftig wieder einen Zuschuss vom Staat erhalten. Der Bundestag hat ein neues Förderprogramm beschlossen. Es greift rückwirkend zum Jahresbeginn. Möglich ist ein Zuschuss von bis zu 6.000 Euro. Die Höhe hängt unter anderem vom Haushaltseinkommen ab. Beantragen lässt sich der Zuschuss noch nicht. Die dafür nötige Internetplattform soll im Mai online gehen. Jetzt kaufen, später bezahlen. Was sich für viele Verbraucherinnen und Verbraucher verlockend anhört, kann schnell zur Schuldenfalle werden. Der Bundestag hat deswegen ein Gesetz zum besseren Schutz vor Überschuldung beschlossen. So sollen zum Beispiel Anbieter wie PayPal oder Klarna strenger reguliert werden. Wie Banken bei einem Verbraucherkredit müssen sie künftig schon bei kleinen Beträgen prüfen, ob sich Kunden den Kauf überhaupt leisten können. Bei der Lufthansa geht eine Woche voller Streiks zu Ende. Passagiere können vorerst aufatmen. Die Pilotengewerkschaft Cockpit plant zumindest kurzfristig keine weiteren Arbeitskampfmaßnahmen. Heute waren noch einmal hunderte Flüge abgesagt worden. Gemeinsam mit dem Kabinenpersonal hatten Pilotinnen und Piloten den Betrieb 5 Tage lang zu großen Teilen lahmgelegt. Die Lufthansa will morgen zu einem weitgehend normalen Plan zurückkehren. Angesichts des Iran-Krieges fürchtet der ukrainische Präsident Zelensky Engpässe bei Lieferungen von Flugabwehrwaffen an sein Land. In einer Videoansprache dankte er den Unterstützern im Westen, die bereit seien zu helfen. Zelensky empfing heute den schwedischen König Karl Gustav. Im westukrainischen Lviv gedachten beide der gefallenen Soldaten. Wegen des russischen Angriffs hatte Schweden seine Bündnisfreiheit aufgegeben und war vor 2 Jahren der NATO beigetreten.
Er ist oft derbem Spott ausgesetzt, der klassische Verwaltungsbeamte. Viel gestapeltes Papier, gutes Paragraphenwissen, eine gepflegte Gnarzigkeit. Alles natürlich nur Klischees, die Schauspieler Heinz Erhardt in seinen Filmen als Willi Winzig durchaus bediente. Doch das Image von meterlanger Regalverstaubtheit haftet der Verwaltung immer noch an, in Ämtern, in Rathäusern, in Gemeindestuben. Dabei wird dort das Leben gemanagt. Ja, und so präsentieren sich Behörden zunehmend auf Social-Media-Plattformen mal von einer ganz anderen Seite. Wie mittendrin im niedersächsischen Helmstedt, wo Tino Nowitzki Verwaltung in Verkleidung erlebte.
Und wusstest du, dass man mit Flaschen Musik machen kann?
Manchmal braucht es eben mehrere Versuche.
Bitte nicht hinfliegen, letzte Chance.
Hier dreht das Social Media Team der Stadt für sein Instagram-Profil Werbung für eine Veranstaltung im Städtischen Theater. Und Mieke Möhle, Dörte Seja und Bennett Ulbricht nehmen es dabei ziemlich genau.
Jetzt habe ich schon wieder in die Kamera geguckt, ne?
Machen wir ruhig nochmal.
Ob es am Ende klappt und wie das Ergebnis aussieht, dazu später mehr. Dutzende Videos hat das Team schon für den Insta-Auftritt der Stadt produziert, wie diesen Aufruf zu einem Gartenwettbewerb.
Also mein Highlight, muss ich sagen, ist die Biene, weil ich da richtig schauspielerisches Talent zeigen musste. Und dann sollte ich eine richtig, wirklich saure Biene spielen, also so, dass ich gar keine Lust auf irgendwas habe.
So wird aus trockener Verwaltung Unterhaltung. Und das passt ja auch irgendwie zum Thema Karneval.
Das ist die Weiberfastnacht, das ist doch Tradition.
Ah! Was ist denn? Oh, im Himmelswind! Was ist dir denn passiert? Kann ich dir helfen? Was? Die schöne Krawatte.
Ganz so sieht der Alltag des Insta-Teams sonst nicht aus. Während Dörte Seher sich sonst um Themen wie Gesundheitsmanagement und Arbeitssicherheit bei der Stadt Helmstedt kümmert,
ja, den Abstand hast du auch,
schreibt Mieke Möhling Sitzungsprotokolle. Noch vor Abschluss ihrer Ausbildung wurde sie gefragt, ob sie Lust hätte zu helfen, den Instagram-Auftritt der Stadt etwas aufzupeppen. Der war nämlich ziemlich angestaubt. Und so heißt es, wenn die eigentliche Arbeit im Büro des Stadtrats erledigt und von der Arbeitszeit noch was übrig ist, planen für die nächsten Insta-Videos. Ich darf bei der Runde mal dabei sein.
Achtet ihr da eigentlich sehr drauf, wie ihr was rüberbringt, um eine gewisse Zuschauerschaft irgendwie zu ziehen? Oder ist euch das relativ egal? Ihr macht einfach so drauf los.
Na, in erster Linie machen wir erstmal drauf los und dann haben wir die Kritik von uns allen gegenseitig.
Wir haben Videos gedreht, wo wir dachten, wow, das ist es. Und die haben dann ja so 7.000 bis 10.000 Aufrufe und wo wir dachten, ja, ist jetzt sehr lang das Video und gar nicht so spannend. Das hatte dann 30.000, 60.000.
Welches Video sogar über 300.000 Aufrufe hatte, zeigen wir gleich. Zuerst zum Bürgermeister, genau der aus dem Krawattenvideo.
Die schöne Krawatte.
Der beklagt das steigende Misstrauen von Bürgern gegenüber der Verwaltung und hofft, dass die Posts helfen, das abzubauen.
Wir merken das, es fängt an bei den Parksündern, bei den sogenannten Parksündern, die anfangen rumzupöbeln, geht übers Bürgerbüro und so weiter. So, und ich bin der Meinung, es ist wichtig zu zeigen, dass Verwaltung ein Gesicht hat oder mehrere Gesichter hat, damit die Menschen wissen, das Rathaus ist für sie da.
Echte Menschen da draußen mit echten Menschen in der Verwaltung verbinden. Dabei soll das Instagram-Team helfen.
Gibt es auch manchmal Kommentare unter den Videos irgendwie? Und wenn ja, was sind das so für Kommentare?
Wir haben ganz unterschiedliche Kommentare. Die meisten sagen, die wollen noch mehr von uns sehen, gehen auf Dörte und mich ein. Und viele sind auch total begeistert, dass sowas für eine kleine Stadt auch überhaupt mal gemacht wird.
Und das bislang bestgeklickte Reel, die Versteigerung konfiszierter Autos.
Also so ein Mercedes wollte ich schon immer mal haben.
Rund 330.000 Aufrufe.
Das sind alles besitzerlose Autos, die die Stadt Helmstedt jetzt ganz günstig versteigert. Dieser Opel liegt momentan nur bei 80 Euro. Und die Auktion endet bald.
Wie überrascht wart ihr, als ihr das gesehen habt?
Enorm überrascht. Also wirklich, ich habe es nicht geglaubt. Also, als es so um die 100 ging, dachte ich schon, wow, für so ein Autovideo, Wahnsinn.
Ja, aber ich muss dann auch sagen, man sah so, okay, man hatte die ersten 100.000 Klicks innerhalb von 24 Stunden. Und da wurde dann doch schon klar, ja, okay, es scheint ein gutes Video gewesen zu sein, was die Leute auch echt interessiert.
Das mit dem Flaschensound hat auf jeden Fall schon mal geklappt.
Aber es hat sich gelohnt.
Wie viele Klicks dieses neue Reel bekommt, sie sind gespannt.
Der hier bekommt auch Klicks. Komischer Vogel ist vielleicht genau der passende Ausdruck für dieses Exemplar, das gerade Parkbesucher in Manhattan bezwitschert. Die Kanadaschnepfe oder auch Waldschnepfe macht nämlich nach dem Winter auf dem Weg zurück aus den Südstaaten nach Kanada Rast in New York und stiehlt dort sämtlichen Attraktionen die Show. Also ob das jetzt an der lustigen Pummeligkeit liegt, am überdimensional großen Schnabel oder am torkelnden Gang, Marion Schmickler ist der Liebe zur Schnepfe mal nachgegangen.
Man muss gut hingucken, um sie zu entdecken. Die New Yorker haben aber längst ein geschultes Auge für ihre Schnepfen, bekannt für die perfekte Tarnung, den viel zu langen Schnabel. Ihre tänzerischen Qualitäten haben sie berühmt gemacht. Millionenfach werden Videos wie diese geklickt. Und wie es so gehen kann in New York, aus unscheinbaren, vor allem nachtaktiven Vögeln werden Stars. Sie sind sehr scheu, verstecken sich sonst im Wald. Sie mitten in Manhattan zu erleben zwischen all den Menschen, den Krach, das ist sehr ungewöhnlich. Gerade jetzt, wo Social Media, Algorithmen und KI unser aller Leben dominieren, ist es nett, dass sobald es wärmer wird, die Leute wieder zu Menschen werden. Es gibt den Spruch, wenn du 30 wirst, dann interessierst du dich für Vögel. Bei mir war das genauso. Seit Tausenden von Jahren fliegen Zugvögel auf der sogenannten Nordatlantikroute über Manhattan bis nach Kanada. Die Waldschnepfen sind oft die ersten, weil sie aus Tennessee oder Virginia kommen und nicht aus Südamerika wie andere Vögel. Doch warum legen sie im Großstadtdschungel eine Zwischenlandung ein? Sie sehen diese grauen Hochhausschluchten von oben und dazwischen die Grünflächen. Bryant Park, Prospect Park. Allein im Central Park kann man 200 Vogelarten auf einmal beobachten. Es ist irre, weil es so viele sind. Und alle machen Rast hier, um was zu fressen. Im Central Park heißt es Linsen nach oben. Vier Fischadler machen hier gerade Station auf ihrer Reise Richtung Norden. Das hat sich rumgesprochen bei den Profis unter den Vogelbeobachtern.
This is special.
Es ist ganz besonders, sagt Ron. Denn vor der Pandemie haben wir die hier nicht gesehen. Jetzt sitzen sie in den Bäumen. Guck da oben. Zoom mal rein. Vor dem Gebäude.
Look at that fish.
Mehr als 1,5 Meter Flügelspannweite. Für solche Bilder lohnt sich doch Stunden, gen Himmel zu starren. Die Leute sind auf der Suche nach guten Nachrichten, was Positivem, über das sie reden können, bei all dem Negativen, was gerade in der Politik passiert. Vögel beobachten und interessante New York-Besuche entdecken, das zieht die Leute an. Und viele fragen sich, wer hier eigentlich die schrägen Vögel sind, die vor oder hinter der Kamera?
Ja, die Frage können wir heute nicht mehr beantworten. Aber wir schauen noch drauf, was den frühen Vogel morgen bei uns erwartet, Claudia. Wie beginnt denn das Wochenende?
Oh, Jesse, der frühe Vogel, der hat sogar noch richtig viel Chancen auf Sonnenschein. Denn der Vormittag wird überwiegend sonnig sein. Danach wird es wechselhaft und wechselhaft geht auch das Wochenende weiter. Wir brauchen aber dringend Regen. Ja, wenn wir uns mal angucken, April bisher, wir sind schon kurz vor dem letzten Drittel des Monats. Da sind in Eggebeck 30 Liter gefallen pro Quadratmeter, das sind 75%, also etwas mehr. Jetzt müssten es ja etwas mehr als 50% sein. Dagegen nur 1 Liter in Cottbus. Und überall, wo es hier rot eingezeichnet ist, da sind es bisher 25% oder zum Teil noch deutlich weniger. Für Cottbus beispielsweise sind wir gerade mal bei 3%. Nach Westen hin immerhin so 30-50% der zu erwartenden Regenmenge für den gesamten Monat sind da bereits gefallen. Also es ist ziemlich trocken. Und die Natur braucht den Regen und da kommt auch ein bisschen was in den nächsten Tagen. Meist in Form von Schauern, zum Teil auch kräftigen Gewittern. Genau dort, wo es eben jetzt auch viel zu trocken war, da werden es dann 20-40 Liter pro Quadratmeter sein bis Montagabend. Nach Nordwesten und Südwesten 5-15 Liter. Und Sie sehen im Norden Bayerns oder direkt am Alpenrand, da ist auch noch ein bisschen mehr in Sachen Nass drin. Jetzt in der Nacht breiten sich so langsam aber sicher so ein paar Wolkenfelder aus Nordwesten aus. Nach Süden ist es noch lange Zeit sternklar. Die Donau entlang bildet sich örtlich Nebel. Und morgen im Tagesverlauf kommen dann Schauer und auch Gewitter, zum Teil auch mal etwas kräftiger, vorlaufend von Thüringen bis Richtung Bayerischer Wald. Ebenfalls einzelne erste Schauer und Gewitter am Vormittag. Vor allem am Nachmittag wird es dann aber eher mal dichte Wolkenfelder geben, immer mal wieder nass sein. Und hier und da reicht es auch für Blitz und Donner. In der Nacht gehen die Temperaturen zurück auf Werte von meist 11 bis 1 Grad in Vorpommern, dort, wo die Luft noch ziemlich trocken ist. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von an der Küste meist so 12 bis 16 Grad. Nach Westen und Südwesten hin sind es bis zu 24 Grad. Und leicht wechselhaft geht es auch am Sonntag weiter. Da immer mal wieder Schauer, einzelne Gewitter. Im Süden können die auch kräftiger ausfallen. Und dann sind die Temperaturen auch deutlich gedämpfter. Bei maximal noch 11 bis 19 Grad. Montag kommt aus Nordosten ein Regengebiet. Dahinter auch kühlere Luft, 8 Grad nur noch in der Osthälfte. Sonst bis maximal 16 Grad. Und auch da wird es dann immer mal wieder nass sein können. Ab und zu fallen einzelne Schauer, aber so richtig viele sind das dann nicht mehr.
Aber nicht nur die Sonne anbeten, auch den Regen begrüßen, weil der so wichtig ist, haben wir gelernt. Claudia Kleinert, vielen Dank. Und für uns ist Programmschluss. Weiter geht's hier mit einem Krimi.
Und zwar mit einer Folge Harte Kerle, heißt sie, aus der Serie Morden im Norden.
Na Mensch, Thorsten, morgen sind wir wieder da, dann mit Susanne Stichler an dieser Stelle. Ein schönes Wochenende noch.
Tschüss.